Sie hören KDZ im Dialog. Den Podcast des KDZ, Zentrum für Verwaltungsforschung. Wir bieten Einblicke und Hintergründe in die öffentliche Verwaltung und versuchen sie Ihnen verständlich und spannend zu erklären.
Hallo zur neuen Folge von KDZ im Dialog. Mein Name ist Siegfried Fritz. Heute hören Sie die letzte Folge des KDZ-Podcasts im Jahr 2025. Und nicht nur deshalb ist die Folge eine besonders spannende und interessante Folge. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit der neuesten Gemeindefinanzprognose. Also, wie geht's den österreichischen Gemeinden? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass zahlreiche Gemeinden 2025 verpflichtet wurden, Konsolidierungspakete zu erstellen, ist der Blick auf die Daten am Jahresende besonders spannend. Zu Gast habe ich dafür zwei der Prognoseautorinnen. Einerseits Caroline Mitterer, sie ist Koordinatorin des Bereichs öffentliche Finanzen und Föderalismus im KDZ. Und weiters sitzt bei mir Alexander Meimer, er ist Koordinator des Bereichs Public Management Consulting und bringt aus seiner Beratertätigkeit langjährige und umfangreiche Erfahrung zur Haushaltskonsolidierung mit. Liebe Caroline, lieber Alexander, bitte stellt euch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor und gebt einen kurzen Einblick in eure Arbeit.
Ja, vielen Dank. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Also ich selber bin jetzt seit rund 20 Jahren beim KDZ und beschäftige mich eben mit Themen rund um den Finanzausgleich und um die Gemeindefinanzen und Föderalismus. Und wir sind in einer spannenden Situation und da gibt es noch viel zu tun. Und damit gebe ich gleich an den Alex weiter.
Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Alexander Meimer. Ich bin seit mittlerweile mehr als 25 Jahren beim KDZ tätig und beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Beratung von Gemeinden im Bereich von Organisationsfragen, im Bereich von Finanzfragen und im letzten Jahr verstärkt im Bereich der Haushaltskonsolidierung. Wie schaffen es Gemeinden, ihre finanzielle Situation so zu gestalten, dass es einfach passt?
Die finanzielle Situation der Gemeinden ist also das große Thema der heutigen Folge. Wie ist denn die finanzielle Ausgangssituation von Bund und Ländern und Gemeinden natürlich, insbesondere vor dem Hintergrund des prognostizierten gesamtstaatlichen Defizits von minus 4,5%, Caroline?
Ja, also klar ist, es ist eine herausfordernde Ausgangssituation, die wir derzeit haben. Es ist allgemein bekannt, unser Defizit ist viel zu hoch, unser gesamtstaatliches. Wir haben von der Europäischen Union einen Rückführungspfad vorgegeben bekommen und den gilt es natürlich jetzt einzuhalten. Für die Aufteilung auf Bund, Länder und Gemeinden ist das natürlich eine sehr spannende Sache, weil die Ergebnisse der Stabilitätspaktverhandlungen geben ja dann auch vor, wie hoch dürfen sich dann der Bund, die Länder und auch die Gemeinden in den nächsten Jahren verschulden? Wie schaut hier das Verhältnis zueinander aus? Und wir haben hier ja in der letzten Zeit von vielen verschiedenen Zahlen gehört, wo dieses Defizit sich derzeit bewegt. Ob es jetzt 4,5 oder 4,9 sind, das werden wir nächstes Jahr im Frühling sehen. Aber fest steht, das Defizit ist natürlich zu hoch und wir müssen das Defizit auch entsprechend zurückfahren. Das ist die gesamtgesellschaftliche und gesamtstaatliche Herausforderung, dass das auch gelingt und bedeutet für die Gemeinden, sie müssen auch einen Konsolidierungsbeitrag hier leisten.
Alexander, du hast 2025 zahlreiche Gemeinden vor Ort begleitet bei der Haushaltskonsolidierung und natürlich auch unterstützt. Wie ist denn die Stimmung in den Gemeinden vor Ort und wobei hakt es denn am meisten?
Die finanzielle Ausgangslage der Gemeinden ist so gestaltet, dass vor allem die Ertragsanteile als zentrale Einnahmequelle der Gemeinden in den letzten Jahren stagnieren. Also die Ertragsanteile wachsen nicht und das ist für Gemeinden ein intensives Problem, da auf der anderen Seite die Ausgaben massiv gewachsen sind. Einerseits im Bereich der Personalausgaben, aber auch der Sachausgaben und insbesondere der Ausgaben für Transfers an die Länder, die Umlagen, aber auch andere Bereiche wie die Zinsen sind in den letzten Jahren intensiv gestiegen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für Gemeinden, wenn die Einnahmen stagnieren, aber die Ausgaben auf der anderen Seite massiv gewachsen sind.
Kommen wir zur Prognose. Welche Daten bzw. welche Grundlagen habt ihr denn für die Prognose verwendet?
Wir machen ja die Gemeindefinanzprognose zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Winter. Und wir haben hier ein Prozedere, dass wir eben auf bestehende Datengrundlagen hier zurückgreifen. Es gibt Prognosewerte einerseits vom Wirtschaftsforschungsinstitut und natürlich zu den Ertragsanteilen vom Finanzministerium. Ganz zentral ist, wie wird sich der Verbraucherpreisindex entwickeln in den nächsten Jahren, das relevant ist für ganz viele Einnahmen- und Ausgabengrößen, die die Gemeinden hier auch haben. Für die Kommunalsteuer ist es natürlich relevant, wie wird sich die Lohn- und Gehaltssumme in den nächsten Jahren entwickeln. Also das heißt, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, hier zu schauen, welche Einnahmen, Ausgaben haben die Gemeinden und wie werden sie sich auf Basis der bestehenden Prognoseparameter entwickeln.
Also zahlreiche Faktoren, die da mit einbezogen worden sind. Was sind denn jetzt die zentralen Ergebnisse der Prognose? Wie wird sich die Zukunft der Gemeindefinanzen entwickeln?
Wir haben im Rahmen der Prognose der Gemeindefinanzen drei Szenarien entwickelt. Das erste Szenario, unser Basisszenario, wie entwickeln sich die Gemeindefinanzen, wenn es keine Gegensteuerung gibt, also wenn es keine Konsolidierungs- oder sonstigen Reformmaßnahmen gibt. Und da kann ich gleich sagen, auf Basis der Prognose der öffentlichen Sparquote schaut sehr schlecht aus für die Entwicklung der Gemeindefinanzen. Die Sparquote, die im Jahr 24 so bei knapp über 6% liegt, wäre dann, wenn es keine Gegenmaßnahmen gibt, bei knapp über 2%. Also die Entwicklung sieht durchaus dramatisch aus. Im Rahmen eines zweiten Szenarios haben wir uns beschäftigt mit der Frage, wie entwickeln sich die Gemeindefinanzen, wenn die Gemeinden durchaus intensive Konsolidierungsmaßnahmen setzen. Intensiv heißt auf Personalseite und auch auf Sachkostenseite intensiv einsparen und auch auf Einnahmenseite, Gebührenseite Erhöhungen durchführen. Und diese Maßnahmen würden natürlich auch die Infrastruktur der Gemeinden beeinträchtigen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass es, wie sagt man, zu einer leichten Stabilisierung der Gemeindefinanzen kommt. Also sie würden sich da, wir sind ja ausgegangen von knapp 6% Sparquote, sie würden sich da einpendeln Richtung 6-7% in den kommenden Jahren. Das ideale Szenario für Gemeinden wäre natürlich eines, wo es einerseits zu Konsolidierungsmaßnahmen kommt, die die Gemeinden selber treffen, aber auch zu Reformen zentraler Parameter, die die Finanzen der Gemeinden beeinflussen. Hier wären zu nennen einerseits die Grundsteuer, eine Anpassung der Grundsteuer, das jetzt sehr intensiv diskutiert wird, aber auch eine Reduktion zentraler Umlagen. Und hier haben wir berücksichtigt eine Reduktion der Umlage im Bereich der Krankenanstalten. Wir sind von 25% ausgegangen. Und diese Maßnahmen würden dazu beitragen, dass sich die Gemeindefinanzen wieder auf einem Niveau stabilisieren würden, das wir in den Jahren 2012 bis 2019 hatten. Also wir würden dann von einer öffentlichen Sparquote von knapp unter 12% ausgehen.
Die vollständige Gemeindefinanzprognose mit allen Details und eine kompakte schriftliche Zusammenfassung finden Sie auf unserer Website unter www.kdz.eu.
Ich möchte noch kurz nachfragen, die öffentliche Sparquote, für jemanden, der das noch nicht gehört hat, das ist was, damit man sich das darunter vorstellen kann?
Also die öffentliche Sparquote zeigt an, wie viel im Rahmen der operativen Gebarung überbleibt, um Investitionen und Tilgungen tätigen zu können. Mhm. Im Idealfall sagt man, dass rund 12% die Einnahmen, die Ausgaben übersteigen sollten. Und das ist wertvolles Geld, um eben wirklich investieren zu können, Kindergärten zu bauen, Schulen zu bauen, natürlich auch die ganze Straßeninfrastruktur etc. Und das ist natürlich jetzt ein dramatisches Bild, wenn wir ganz weit weg von diesen 12% sind, sondern in dem Szenario, wo man nicht gegensteuert, sogar gegen 2-3% geht. Also das wäre wirklich ein dramatischer Einbruch und man hätte dann keinen Spielraum mehr für Investitionen.
Also es ist ganz klar, von sinkenden finanziellen Spielräumen zu sprechen. Es wurden aber auch die wachsenden Umlagen schon immer wieder angesprochen. Was bedeutet denn das jetzt konkret?
Na, das ist eines der Grundprobleme, weshalb wir auch diese Situation haben, die wir haben. Die Gemeinden sind ja nicht nur damit konfrontiert, dass die Ertragsanteile mäßig wachsen, weil eben das Wirtschaftswachstum schwach ist und weil Steuerreformen in den letzten Jahren waren, sondern die Ertragsanteile werden auch kontinuierlich durch diese Umlagen reduziert. Also 2019 blieben von den Ertragsanteilen noch 51% über, also die tatsächlich bei den Gemeinden waren. Und laut unserer Prognose werden das 2029 nicht einmal mehr 40% sein. Also es ist wie wenn jedes Jahr der Steuersatz auf ihr Einkommen jährlich steigt und damit den Gemeinden einfach immer weniger bleibt. Und das reicht dann natürlich nicht mehr, um ihre eigentlichen Aufgaben, also Kinderbetreuung, Pflichtschulen, Infrastruktur zu erbringen. Das wird sich dann nicht mehr ausgehen irgendwann. Und das ist etwas, auf das weisen wir schon sehr, sehr lange hin. Und deswegen wäre das so essentiell, dass man genau dieses Thema jetzt endlich angeht, damit man hier die Gemeinden wieder stabilisiert.
Also die Umlagen sind dementsprechend eine der belastendsten Faktoren für die Gemeindefinanzen. Welche Belastungsfaktoren gibt es denn da noch? Was hemmt dann die Investitionsmöglichkeit oder was ist mit der Verschuldung?
Also einerseits ein wesentlicher Faktor sind die stagnierenden Einnahmen und andererseits natürlich auch die dynamische Aufgabenentwicklung für die Gemeinden, gerade im Bereich der Kinderbetreuung, aber auch der schulischen Nachmittagsbetreuung kommen immer neue Aufgaben auf die Gemeinden zu, die sie im Rahmen von Ausweitung der Leistungsstandards und Verbreiterung des Angebots übernehmen. Zusätzlich haben sich auch zentrale Ausgabenblöcke sehr dynamisch entwickelt, wie die Sachausgaben hier insbesondere beispielsweise das Thema Energie, aber auch die Personalausgaben sind in den letzten Jahren intensiv gestiegen für die Gemeinden.
Und darf ich vielleicht noch ergänzen, was man oftmals heute schon vergisst, was eigentlich sehr dramatisch ist, ist der Bereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung, wo die Gemeinden sehr viele Herausforderungen haben, das aber aktuell in der Prioritätenreihung nach hinten rutscht, weil es halt keine direkte gesetzliche Verpflichtung gibt. Also Kinderbetreuung ist da noch klarer, aber selbst in der Kinderbetreuung haben wir zwar ein Ziel, dass die Betreuungsquote verbessert wird, aber angesichts der derzeitigen finanziellen Lage ist es durchaus nicht mehr so klar, dass dieser weitere Ausbau funktioniert, sondern man hört eher, dass es derzeit sich, also zeigt sich eher, dass hier auch über einen Rückbau der Angebote nachgedacht wird, weil einfach die finanziellen Spielräume nicht mehr vorhanden sind in den Gemeinden. Und Zusatzaufgaben auf der Gemeindeebene haben eine gewisse Tradition. Also Bund und Länder machen Gesetze und haben von der Finanzverfassung her auch die entsprechenden Mittel den Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Nur das ist in den letzten Jahren nicht im ausreichenden Maße erfolgt. Es gibt zwar durchaus hier Ausgleichszahlungen, aber die decken das eben nicht zur Gänze ab. Und die Gemeinden haben dann eben ein immer größeres Portfolio an Aufgaben, die sie erbringen müssen. Und gleichzeitig halten aber die Finanzierungsströme hier nicht mit. Und das bringt natürlich immer mehr Probleme für die Gemeinden.
Ich möchte noch einmal ein wenig zurückkommen auf die drei Szenarien, die angesprochen wurden. Also das Basisszenario sozusagen, wenn sich nichts verändert, die Konsolidierung innerhalb der Gemeinden und auch die besseren Rahmenbedingungen, die Bund und Länder schaffen können. Ja, was hat es mit den drei Szenarien auf sich? Warum werden da drei Szenarien entworfen? Ich glaube, einen Teil der Unterschiede haben wir jetzt eh schon gehört, aber warum ganz speziell drei Szenarien?
Na, wir haben drei Szenarien gemacht, um erstens einmal aufzuzeigen, was passiert, wenn nichts passiert. Also wenn weder die Gemeinden sparen, noch sich die Rahmenbedingungen verbessern. Also da sieht man wirklich klar, also wenn einfach keiner reagiert, dann wird das ein dramatisches Ende nehmen. Insofern ist es natürlich alternativlos, dass es Maßnahmen geben muss. Was derzeit bereits stattfindet, sind Konsolidierungen unter den Gemeinden. Das haben wir in unserem ersten Alternativszenario auch dargestellt. Also höhere Einnahmen, höhere Gebühren, höhere Leistungsentgelte auf der einen Seite und geringere Ausgabendynamik auf der anderen Seite. Unser Vorschlag geht so weit, dass wir eben auch sagen, ja, also wir müssen wirklich die Dynamik reduzieren auf der Ausgabenseite. Das bedeutet aber auch Personalabbau. Und das steht ja auch in klarem Widerspruch dazu, dass wir eigentlich den Kinderbetreuungsbereich ausbauen wollen und zusätzliches Personal aufbauen wollen. Also das sind Probleme, die man hier lösen muss. Und wir in diesem Szenario auch darauf hinweisen wollen, dass das kritisch ist, wenn die Gemeinden hier jetzt quasi wie ein Rasenmäher über alles drüber konsolidieren müssen, weil das Konsequenzen fürs Leistungsangebot hat. Deswegen haben wir auch das dritte Szenario, wo es um die Rahmenbedingungen geht, dass man den Gemeinden auch ermöglicht, wieder mittelfristig Luft zu bekommen, damit sie auch wieder Gestaltungsspielraum haben. Das bedeutet höhere Grundsteuer, weniger Umlagen. Und das würde die Gemeinden eben auch nachhaltig entlasten und sie hätten dann wieder die Chance, hier wirklich auch wieder Gestaltungsspielräume zu bekommen.
Mhm. Gemeinden müssen also definitiv konsolidieren, um diese Lücke zu schließen. Die öffentliche Sparquote soll auf ungefähr 2-3% sinken, habt ihr ja gesagt. Damit wir jetzt ein bisschen mehr greifbar werden, wie groß ist denn die Konsolidierungslücke tatsächlich? Angenommen in den nächsten 3-4 Jahren, also vielleicht bis 2029?
Also wir gehen von einer Konsolidierungslücke von ca. 2,2 Milliarden Euro für die Gemeinden aus bis zum Jahr 2029. Und das führt natürlich zu einer massiven Beeinträchtigung der Aufgabenerbringung durch die Gemeinden und auch im Bereich Investitionen, wo die Gemeinden ein starker Motor sind, auch für die regionale Wirtschaft, kann sich auf Basis dieser Konsolidierungslücke nur sehr wenig tun.
Also 2,2 Milliarden, das ist schon wirklich eine Hausnummer. In den letzten Monaten war immer auch ein besonderes Schlagwort in den Medien, nämlich die Zahl der Abgangsgemeinden. Wie wird sich denn das weiterentwickeln und verändern?
Also wir haben derzeit schon die Situation, dass es rund jede zweite Gemeinde ist, die eine Abgangsgemeinde ist und diese Zahl ist im Steigen. Also in unseren Prognosen sehen wir, das geht deutlich über die 50 hinaus für 2025 und auch für 2026 und Tendenz steigend, wenn eben nicht gegengesteuert wird. Aber diese Möglichkeit hat man natürlich sowohl von Seiten der Gemeinden, aber vor allem auch von Seiten der Länder und des Bundes.
Also das sind schon sehr schwere und harte Zahlen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass mit einem Rückgang von Investitionen in den nächsten Jahren zu rechnen ist, wenn nicht gegengesteuert wird. Wieso ist das eigentlich so ein großes Problem, wenn keine oder weniger Investitionen getätigt werden?
Es ist deswegen ein Problem, weil die Gemeinden natürlich eine Infrastruktur bereitstellen müssen für ihre Gemeindebürger, sei es im Bereich der Kinderbetreuung, der Schulen, aber auch im Bereich der Freizeitinfrastruktur. Und wenn die Gemeinden nicht ausreichend Mittel zur Verfügung haben, dann leidet die Infrastruktur massiv und dann können sie teilweise auch ihre Leistungen nicht im zielführenden Ausmaß erbringen, beispielsweise Kinderbetreuung.
Vielleicht darf ich das noch ein bisschen ergänzen. Also wenn eine wachsende Gemeinde keine Kindergärten baut und keine Schulen, dann haben die Kinder keinen Platz, wo sie in den Kindergarten und in die Schule gehen können. Aber es sind auch gleichzeitig viele Gebäude, die in den Gemeinden sind, sind häufig in den 70er Jahren, 80er Jahren gebaut worden. Die sind jetzt in einem thermischen Zustand, die brauchen einfach eine Generalsanierung und deswegen gibt es hier einen hohen Investitionsbedarf, weiterhin in thermische Sanierung, in die Umstellung der Heizungssysteme zu investieren. Was wir derzeit sehen, ist ja eher das Umgekehrte, dass sich viele Gemeinden das auch nicht leisten können und beispielsweise Gemeindewohnungen jetzt verkaufen, weil sie sich eben diese Sanierungen, diese Investitionen nicht mehr leisten können. Und wenn diese Finanzierungsspielräume für Investitionen in den nächsten Jahren sinken, besteht eben die Gefahr, dass hier noch viel mehr abverkauft wird, das aber notwendig und sinnvoll natürlich auch ist im Sinne der Bürgerinnen und Bürger.
Und ganz davon zu schweigen, dass die Investitionen der Gemeinden natürlich auch die Wirtschaft entsprechend ankurbeln. Wenn wir schon beim Thema Investitionen sind, dann kann man die ja auf unterschiedliche Art und Weise durchführen. passend dazu vielleicht, es wird ja aktuell zwischen Bund, Ländern und Gemeinden Stabilitätspakt neu verhandelt. Warum ist denn das Ergebnis dieser Verhandlungen so bedeutend für die weitere Entwicklung der Gemeindefinanzen?
Die Gemeinden haben derzeit ein Defizit von rund 1 Milliarde ohne Wien. Das ist eine große Anzahl. Und jetzt ist die Frage, in welchem Tempo muss dieses Defizit zurückgefahren werden? Und das ist natürlich schon sehr entscheidend. Also wenn jetzt sehr rasch die Ziele so sind, dass es zurückgefahren werden muss, dann müssen die Gemeinden auch viel stärker sparen, als wenn man hier einen, ich sage mal, gemütlicheren Pfad vorsieht, wo die Gemeinden das ausholen können und sich entsprechend auch mittelfristig darauf vorbereiten können. Und dementsprechend ist das natürlich ein entscheidender Faktor, wobei hier natürlich immer auch zu klären ist, wie ist dieses Verhältnis zwischen Land und Gemeinden beim Defizit. Also diese Regelung, wie das tatsächlich dann aufgeteilt wird, ist ja tendenziell eine nicht sehr transparente.
Nachdem das keine sehr transparente Regelung ist, wie können wir da eine Lösung herbeiführen? Also sind Reformen notwendig, strukturelle Reformen sind erforderlich, um die Gemeindefinanzen zu stabilisieren. Was sind das konkret für Punkte, also kurz-, mittel- und langfristig? Was ist sehr schnell anzugehen und was ist auf Zeit anzugehen?
Also auf struktureller Reformebene gibt es ein paar Punkte, die man vorrangig behandeln muss. Das ist einmal die Anpassung der Grundsteuer. Hier geht es um eine Wertsicherung, um die Nachholung der Wertsicherung. Die Grundsteuer ist ja seit den 80er Jahren nicht angepasst worden und dementsprechend wäre das notwendig, hier zumindest einen Teil davon wieder nachzuholen, um hier eine stabilere Einkommensquelle für die Gemeinden auch zu haben. Und der zweite wesentliche Punkt, der auf jeden Fall anzugehen ist, ist der Bereich der Umlagen, Transferentflechtung. Insbesondere das Thema Krankenanstaltenumlage. Warum zahlen Gemeinden für Krankenanstalten? Krankenanstalten sind eine regionale Aufgabe. Das hat nichts mit Gemeinden zu tun. Das hat rein historische Gründe, warum Gemeinden für Krankenanstalten mitzahlen. Das heißt, Gemeinden gehören aus der Finanzierungsverantwortung der Krankenanstalten entlassen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Man muss natürlich sicherstellen, dass die Finanzierung der Krankenanstalten gesichert ist. Aber das ist ein Problem, das nicht zulasten der Gemeinden hier bearbeitet werden kann, sondern das ist etwas, das muss gesamtgesellschaftlich gelöst werden. Vor allem müssen sich ja Bund und Länder zusammensetzen und darüber nachdenken, wie man Krankenanstalten gemeinsam organisiert und finanziert in der Zukunft.
Alexander, du hast den Einblick in die tägliche Arbeit der Gemeinden, hast bei vielen Konsolidierungskonzepten wesentlich unterstützt. Aktuell wird auch sehr häufig über regionale Kooperationen, damit einhergehend auch Gemeindefusionen oder auch über neue Modelle, wie zum Beispiel das Modell der Regionsgemeinde, gesprochen. Welche Rolle können diese Modelle ganz grundsätzlich bei der Konsolidierung spielen?
Diese Modelle können alle einen positiven Beitrag bei der Konsolidierung leisten, weil es ist wesentlich, dass durch das gemeinsame Erbringen von Leistungen es möglich ist, Dinge besser und effizienter zu erledigen. Und dieses besser und effizienter Erledigen heißt letztlich auch, dass es zu weniger Kosten für die Gemeinden durch diese Erledigung kommen wird.
Das KDZ unterstützt Ihre Gemeinde gerne bei der Konsolidierung. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Nähere Details finden Sie in den Shownotes.
Wenn du den Einblick hast, regionale Kooperationen gibt es natürlich schon, Gemeindefusionen hat es auch schon gegeben. Wie beurteilst du da die Lage? Gibt es da noch Potenzial für Kooperationen? Sind Fusionen eher zu befürworten? Wie siehst du das?
Es gibt auf jeden Fall noch ein breites Potenzial für Kooperationen. Das Thema Kooperationen wird auch mittlerweile intensiv in Gemeinden diskutiert und es wird auch überlegt, verstärkt in Richtung Verbänden zu gehen, um dass Leistungen in Verbänden erbracht werden. Auch Gemeindefusionen bieten hier ein Potenzial, wobei es natürlich zielführend sein wird, dass diese Fusionen der Gemeinden freiwillig erfolgen, dass sich Gemeinden gemeinsam entschließen, sich zusammenzuschließen.
Also es gibt da jedenfalls einiges an Potenzial. Eines der Potenziale ist eine Idee, die im KDZ entwickelt wurde, nämlich die sogenannte Regionsgemeinde und die auch diskutiert wird. Was kann man sich denn darunter im Detail vorstellen, Caroline?
Also von der Ausgangslage her ist es ja so, dass wir einerseits Gemeinden mit dem Kirchturm denken und auf der ganz anderen Linie sind Gemeindefusionen, wo mehrere Gemeinden zusammenkommen und quasi die Identität verloren geht. Wir haben versucht, mit der Regionsgemeinde einen Kompromiss zu finden, wo einerseits die einzelnen Gemeinden ihre Identität beibehalten können und andererseits aber die Effizienzgewinne durch die größere Einheit bestmöglich genutzt werden.
Mhm.
Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Mehrere Ortsgemeinden gehen zu einer Regionsgemeinde zusammen und werden auch politisch gewählt. Das heißt, es wird sowohl der Gemeinderat der einzelnen Ortsgemeinden als auch der Gemeinderat der Gebietsgemeinde dann sozusagen gewählt und man hat wirklich auch eine Kontrolle von Seiten der Bürgerinnen und Bürger her.
Mhm.
Also auch politisch ein sehr wichtiger Schritt, was ja bei Gemeindeverbänden oftmals nicht der Fall ist, weil man hier keine unmittelbare Möglichkeit hat, da in diese Gemeindeverbände hier hineinzuwirken. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, dass die Gebietsgemeinde erbringt Leistungen, die eben in der regionalen Erbringung sinnvoll sind. Das sind beispielsweise Kinderbetreuung, der Schulbereich, die Raumplanung und das Standesamt und so weiter. Und im Bereich der Ortsgemeinde finden die Dinge statt, die wirklich notwendig sind für das lokale Leben. Sprich, dort hat man dann eben ein entsprechendes Budget für die Gestaltung des öffentlichen Raums, für die Förderungen an die Vereine, damit man hier eben wirklich auch diesen engen Ortsbezug nach wie vor hat. Und das hätte einen guten Charme, dass man hier weiterkommt. Allerdings wäre es notwendig, hier auch noch die rechtlichen Grundlagen wirklich auch auszuarbeiten. Grundsätzlich ist es vorgesehen in unserer Verfassung, dass es diese Regionsgemeinden geben kann. Aber jetzt wäre es natürlich notwendig, das auch mit Leben zu füllen, damit das auch einmal wirklich passiert.
Mhm. Also es gibt da, so wie ich das jetzt zusammenfasse, mehrere Möglichkeiten, dass die Gemeinden sich da selbst unter die Arme greifen. Also regionale Kooperationen, Gemeindefusionen, aber auch die Regionsgemeinde kann ein gutes Beispiel sein, damit man also Skaleneffekte beispielsweise nutzt, um gewisse Dinge besser und auch finanzeffektiver zu organisieren. Die Rahmenbedingungen haben wir eingangs schon gehört, um den Kreis jetzt da wieder zu schließen. Was können die Gemeinden denn jetzt tatsächlich mit diesen schwierigen Rahmenbedingungen unter dieser schwierigen Ausgangslage selbst tun, um handlungsfähig zu bleiben? Alexander, du bist vor Ort unterwegs, du hast sicher die besten Tipps.
Jede Gemeinde muss sich ihre eigene Einnahmenstruktur anschauen. Wie schauen die zentralen Einnahmenblöcke aus? Wie schauen die Gebühren aus? Aber muss sich gleichzeitig auch die Ausgaben anschauen. Was sind unsere laufenden Ausgaben für Personal, Sachausgaben und so weiter? Und das Ganze in Konnex bringen zu den Leistungen, die die Gemeinde erbringt. Zu den Pflichtleistungen. Hier kann man vielleicht bei den Standards nachdenken, wo man was verändern möchte, aber auch bei den sogenannten freiwilligen Leistungen, ob es vielleicht Leistungen gibt, die seitens der Bürger nicht mehr so nachgefragt sind und wo man vielleicht diese Leistungen reduzieren oder vielleicht gar ganz auflassen kann. Aber vielleicht gibt es neue Leistungen, die es zusätzlich braucht und dann ist es sinnvoll, auf alte Leistungen zu verzichten. Also Gemeinden müssen sich eigentlich laufend mit ihrer Finanzsituation auseinandersetzen und das sollte eigentlich tägliche Arbeit sein für die Gemeinden.
Alles klar, dann sage ich mit doch ein weniger traurigen Stimme, obgleich der Ausgangslage, danke für eure Einblicke, danke für Ihre Zeit zum Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn Ihnen diese Folge von KDZ im Dialog gefallen hat, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung und Ihr Abonnement. Weitere Informationen über unsere Podcasts und unsere Arbeit für die öffentliche Verwaltung finden Sie auf unserer Website www.kdz.eu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.